Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Corona-Krise. Der Vatikan fügt eine zusätzliche Fürbitte in die Karfreitagsliturgie ein. Außerdem, Papst Franziskus betet in der Frühmesse für Obdachlose, die besonders von der Krise betroffen sind. Und die traditionelle Kollekte für das Heilige Land wird auf September verschoben. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Schön, dass Sie dabei sind. Angesichts der Corona-Krise fügt der Vatikan eine zusätzliche Fürbitte in die Karfreitagsliturgie ein und schlägt ein Messformular vor, in dem speziell für ein Ende der Corona-Pandemie und für alle daran Leidenden gebetet werden kann. Hören wir mehr von Anne Breckel.
In einem Dekret über die Messe in der Zeit der Pandemie, datiert auf den 30. März, schlägt die Vatikanische Gottesdienstkongregation angesichts der Corona-Pandemie ein Messformular vor, das in besonderer Weise das Gebet um ein Ende der Corona-Pandemie und um die Linderung ihrer Folgen aufgreift. An das Dikasterium seien viele Bitten herangetragen worden, eine besondere Messe feiern zu können, um von Gott das Ende der Pandemie zu erflehen. Daher gewährt die Kongregation Kraft der ihr von Papst Franziskus verliehenen Befugnisse die Feier der Messe in der Zeit der Pandemie, heißt es in dem Dekret. Und zwar während der ganzen Zeit der Pandemie, an jedem Tag ausgenommen sind die Hochfeste, Sonntage des Advents, der Fasten- und Osterzeit, die Tage der Osteroktave, auf aller Seelen Aschermittwoch und die Wochentage der Heiligen Woche. Das in dem Messformular angeführte Tagesgebet bezieht zum Beispiel neben Sterbenden und Kranken auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Regierende ein, die zur Zeit der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. Die Gottesdienstkongregation machte am Mittwoch zudem eine zusätzliche Fürbitte für die Karfreitagsliturgie bekannt, die sich auf die Leidenden zur Zeit der Pandemie und all diejenigen bezieht, die unter deren Folgen leiden, Kranke und ihre Pfleger, Familien und Menschen, die aufgrund des Virus starben. Diese besondere Bitte soll nur im Jahr 2020 während der Feier vom Leiden und Sterben Christi den großen Fürbitten hinzugefügt werden können, wie die Gottesdienstkongregation in einem zweiten Dekret informiert. Auch dieses datiert auf den 30. März. Beide Dokumente sind vom Präfekten der Gottesdienstkongregation Kardinal Robert Sarah unterzeichnet. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Gottesdienstkongregation neue Regeln zur Feier der Kar- und Ostertage bekannt gegeben. Darin wurde unter anderem empfohlen, auf Kunstzelebrationen und den Friedensgruß zu verzichten, ebenso weitgehend auf Prozessionen. Für Radio Vatikan, Anne Breckel.
In der Morgenmesse in seiner Vatikanresidenz Santa Marta hat der Papst auch an diesem Donnerstag für die Obdachlosen gebetet, die die Auswirkungen der Corona-Krise besonders hart treffen. In seiner Predigt ging er auch auf die drei Dimensionen des Glaubens ein.
Auch Papst Franziskus erfährt natürlich aus der Presse, wie sich die Corona-Krise weltweit entwickelt. So ging er zu Beginn der Messfeier in der päpstlichen Residenz Santa Marta auch auf die Nachrichten ein, die er in diesen Tagen gelesen hat.
Questi giorni di dolore, di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti.
In diesen Tagen des Schmerzes und der Traurigkeit treten so viele versteckte Probleme zutage. In den Zeitungen ist heute ein Bild zu sehen, das mitten ins Herz trifft. Es zeigt die vielen Obdachlosen, die auf einem Parkplatz liegen. Wir bitten die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, in uns den Wunsch zu wecken, den vielen Menschen nahe zu sein, die in der Gesellschaft, im Alltag ein verstecktes Leben führen, Menschen wie diese Obdachlosen. Denn das ist ein Problem, das gerade jetzt, in diesem Moment der Krise, besonders deutlich wird. In seiner Predigt zu den Tageslesungen erläuterte Franziskus die drei Dimensionen des Glaubens. Diese seien die Erwählung, das Versprechen und der Bund, so der Papst. Zunächst ging er, ausgehend von der ersten Lesung aus dem Buch Genesis, auf den Bund Gottes mit Abraham ein. Der Herr hat sich immer an seinen Bund erinnert. Er vergisst nie. Er vergisst nur dann, wenn er uns unsere Sünden vergibt. Seine Treue ist Gedächtnis, die Erinnerung an die Versprechen, die er gemacht hat. Er hat Abraham erwählt und schließt mit ihm einen Bund der Fruchtbarkeit, teilt ihm mit, Zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Diese drei Dimensionen, Erwählung, Versprechen und Bund, sind also die Dimensionen des Glaubens, eines jeden von uns, denn jeder von uns sei ein Auserwählter. Niemand wählt von all den Möglichkeiten, die der religiöse Markt zu bieten hat, die Option, Christ zu sein. Jeder ist ein Erwählter. Wir sind Christen, weil wir erwählt wurden. In dieser Erwählung liegt ein Versprechen der Hoffnung. Und das Zeichen hierfür ist die Fruchtbarkeit. Aber wir müssen, und das ist der dritte Schritt, den Bund mit Gott auch halten. Bund bedeutet Treue, treu sein. Der Papst wiederholte die drei Schritte des Glaubenslebens. Wir sind erwählt worden, der Herr hat uns ein Versprechen gegeben und jetzt bittet uns Gott, dem Bund auch treu zu bleiben. Jesus, so schloss der Papst, sei gekommen, um die Schöpfung neu zu machen. Er sei gekommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen, uns zu befreien. Man sei ein wahrer Christ, wenn man Ja sagt zur Erwählung, wenn man Ja sagt zu den Versprechen, die der Herr uns gegeben hat und wenn man den Bund mit dem Herrn auch wirklich liebt. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und wir bleiben im Vatikan. Pressesprecher Matteo Bruni hat an diesem Donnerstag über die aktuellen Fälle von Coronavirus in dem Kleinstaat informiert. Mehr von Stefan Kempis.
Die Zahl der Corona-Fälle im Vatikan hat sich auf 7 erhöht. Ein Vatikanangestellter, der schon seit Mitte März in Quarantäne ist, wurde positiv auf das Virus getestet. Das teilte der Vatikan an diesem Donnerstag mit. Die Frau des Angestellten arbeite in einem italienischen Krankenhaus. Dort habe sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Offenbar hat sie ihren Mann damit angesteckt, so eine Erklärung von Papstsprecher Matteo Bruni. Bruni präzisierte in seinem Statement, dass die verschiedenen Einrichtungen des Heiligen Stuhls und der Vatikanstadt derzeit angesichts der Corona-Krise nur noch essentielle Aktivitäten durchführen, die nicht aufschiebbar seien. Auch der Vatikan fühle sich der Gesundheit seines Personals verpflichtet, er setze daher derzeit vor allem auf das Home Office. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und nun ein kurzer Nachrichtenüberblick. Heiliges Land. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Kollekte für Christen im Heiligen Land in diesem Jahr verschoben, wie der Vatikan am Donnerstag bekannt machte. Traditionell wird am Palmsonntag für die Christen im Heiligen Land gesammelt. Aufgrund der aktuellen Pandemie finden die liturgischen Feiern in der Osterwoche in vielen Teilen der Welt aber sehr eingeschränkt und weitgehend ohne Gläubige statt. Deshalb habe Papst Franziskus dem Vorschlag zugestimmt, die Heiliglandkollekte auf den 13. September zu verlegen, informierte die Ostkirchenkongregation an diesem Donnerstag. Die Spenden kommen traditionell den Christen in Israel und Palästina zugute. Europa. Spitzenverbände der christlichen Kirchen in der Europäischen Union stellen sich ausdrücklich hinter die Maßnahmen, die Politiker in den verschiedenen Ländern des Kontinents gegen ein Vordringen des Coronavirus getroffen haben. In einer Erklärung, die an diesem Donnerstag bekannt wurde, ermutigen sie die Entscheider in der EU, weiterhin entschieden, transparent, mitfühlend und demokratisch zu handeln. Gleichzeitig mahnen sie, die Mitgliedstaaten der Union dürften in dieser Bewährungsprobe nicht in Angst und Nationalismus flüchten. Australien. Australiens oberstes Gericht wird in der Karwoche über Kardinal George Pell und seine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs entscheiden. Als Termin für die Bekanntgabe, ob die Verurteilung Bestand hat oder ob der 78-Jährige aus Mangel an Beweisen freikommt, ist auf den 7. April festgesetzt, wie das Gericht am Donnerstag via Twitter mitteilte. Dem früheren Finanzchef des Vatikan wird vorgeworfen, als Erzbischof von Melbourne Ende 1996 zwei Chorknaben in der Sakristei der Kathedrale sexuell missbraucht zu haben. Und wir schauen nun nach Ungarn. In der Corona-Krise hat sich das Parlament selbst unter Quarantäne gestellt. Die Nationalversammlung gab am Dienstag grünes Licht für ein neues Pandemiegesetz, das es Ministerpräsident Viktor Orbán ermöglicht, auf vorerst unbestimmte Zeit und in Abweichung von geltenden Gesetzen per Dekret zu regieren. Lässt sich ein solcher Schritt durch die Corona-Krise rechtfertigen? Der ungarische Religionswissenschaftler András Máté Tóth sagt, ja, bis der Corona-Notstand vorbei ist. Anne Preckel hat mit ihm gesprochen.
Im Interview mit Radio Vatikan spricht Andras Marte Tod, Professor für Religionswissenschaft an der staatlichen Universität Szeged in Südungarn, über fehlendes Vertrauen in Ungarns Politik, die Sorgen der einfachen Leute und darüber, wie die katholische Kirche mit der Krise umgeht. Ich wollte von Marte Tod zunächst einmal wissen, wo er denn den praktischen Nutzen des Notstandsgesetzes sieht.
Inwiefern soll denn dieser Schritt besonders dabei helfen, die Corona-Krise in Ungarn in den Griff zu bekommen? Hätte das nicht auch unter Beibehaltung der Kompetenzen des Parlaments gehen können?
Dieser neue Gesetz entmachtet das Parlament nicht. Es ist ein Paket von Sonderbestimmungen und Sonderrechte, nur bezogen auf die Behandlung dieser Epidemiekrise. Also der Ministerpräsident oder die Regierung hat nicht durch diesen Gesetz eine grenzenlose Macht bekommen und hat dadurch gar nicht irgendwie das Parlament in Ungarn der Demokratie in sich ein Ende gesetzt. Die Interesse hinter dieser neue Bestimmungen ist, dass man in der Krisenzeit schnellere und direktere Entscheidungen bedarf, als was die Normalgeschäftsführung der Parlament ermöglicht.
Es steht ja in dem Text during the state of danger, also im Zeitrahmen dieser Gefahr. Das hört sich ja schon ein bisschen vage an. Wer entscheidet denn, wann die Gefahr vorbei ist?
Ja, genau. Zeitlich ist das nicht unbegrenzt. Zu sagen, dass die Epidemie ist zu Ende, das ist in den Händen der Regierung und nicht in den Händen des Parlaments. Also die Regierung wird ihre eigene spezielle Rechte aufheben müssen, wenn die Regierung überzeugt wird, dass die Epidemie zu Ende ist und sie nicht mehr diese Sonderrechte für die Handhabung dieser Krise nötig hat.
Also würden Sie sagen, die Corona-Pandemie rechtfertigt einen solchen Schritt in Ungarn?
Ich denke ja. Und das ist jetzt meine Meinung. Es ist also mehr als ein Bericht über die Fakten. Nach meiner Meinung, in dieser Zeit, in dieser Epidemiekrise, ist es wichtiger, irgendwie ein Zusammenhalt und eine Synergie aller politischen Kräfte zu erzielen, als die ansonsten sehr wichtige politischen Spannungen aufrechtzuhalten. In Normalzeit eine starke Regierungskritik für die Aufrechthaltung der Demokratie nötig hat. Das gehört zur Sache. Aber in der Zeit der Krise, man muss möglicherweise alle Kräfte für eine gemeinsame Position und für eine gemeinsame Handlungsfähigkeit konzentrieren und nicht die Normalgeschäfte der demokratischen Diskussionen weiterführen.
Das Notstandsgesetz ermöglicht der Regierung Orbán unter anderem, den am 11. März verhängten Notstand zu verlängern. Volksbefragungen und Nachwahlen können in dieser Zeit nicht durchgeführt werden. Kritiker sehen darin einen schwerwiegenden Angriff auf den ungarischen Verfassungsstaat und machtpolitisches Kalkül. Der Europarat äußerte Bedenken, Rufe nach Sanktionen für Ungarn werden lauter. Für Radio Vatikan, Anne Breckel.
Das ganze Interview mit dem ungarischen Religionswissenschaftler Andras Marte Tod können Sie auf unserer Seite nachhören, www.vaticannews.de. Themenwechsel. Wer diese Tage und Stunden in Rom oder über das Fernsehen miterlebt hat, wird sie so schnell nicht vergessen. Vor 15 Jahren starb Johannes Paul II. Es war die Endstation eines aufregenden Pontifikats. Nochmals Stefan von Kempis.
Jetzt gerade bekommen wir die Nachricht, dass der Papst gestorben sei. Wie lautet die Quelle? Es ist der Abend des 2. April 2005. Millionen Menschen verfolgen die Sondersendung im italienischen Fernsehen. Seit Tagen schon liegt der polnische Papst im Sterben. Jetzt meldet die Nachrichtenagentur ANSA seinen Tod.
Il Papa è morto. Io vi prego di...
Der Papst ist tot, sagt der Moderator. Ich bitte Sie aufzustehen für einen Moment der Sammlung und wenn Sie gläubig sind, für einen Moment des Gebets. 1978 war der Pole Karol Wojtyła zum Papst gewählt worden. Durch die ganze Welt war er gereist, hatte unermüdlich das Evangelium verkündet, war auf andere Religionen zugegangen. In den letzten Jahren allerdings hatte ihm seine Parkinson-Krankheit immer mehr zugesetzt. Während er oben in seinem Bett im Apostolischen Palast starb, fand unten auf dem Petersplatz eine Gebetsvigil statt. Auf einmal trat Kardinal Re ans Mikro.
Carissimi fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, um 21.37 Uhr ist unser geliebter Heiliger Vater, Johannes Paul II., ins Haus des Vaters zurückgekehrt. Beten wir für ihn.
Alla casa del padre. Preghiamo per lui.
Jetzt ist das Licht im privaten Zimmer des Papstes angegangen, sagt ein Live-Reporter auf dem Petersplatz. Das ist das Signal. Es hat hier auf dem Platz eine Minute des Schweigens gegeben. Dann hat ein Kardinal gesagt, begleiten wir Johannes Paul auf seinem Weg. Das Gebet geht weiter. Rückblende. Im März 2005 hatte der todkranke Papst in der römischen Gemelli-Klinik gelegen. Dort setzte man ihm einen Luftröhrenschnitt. Zum Angelusgebet zeigte er sich am Fenster. Sprechen konnte er kaum noch. Zum Sterben kehrte Johannes Paul in den Vatikan zurück. Im Papamobil fuhr er ein letztes Mal durch Rom, über den Petersplatz, sein Abschied. In den Tagen vor seinem Tod zeigt er sich nur noch manchmal am Fenster, macht eine Geste zwischen Segnen und Hilflosigkeit. Am 1. April kann sich Kardinal Angelo Comastri, Erzpriester von St. Peter, bei ihm verabschieden. Der Privatsekretär des Papstes, Stanislav Cicic, bringt ihn zum Sterbenden. Er neigte den Kopf und lehnte ihn an das Bett des Papstes und berührte die Schulter des Papstes, der hatte die Augen geschlossen und sagte, Heiliger Vater, Loreto ist da. Ich kam nämlich gerade aus Loreto. Ich sehe noch den Papst vor mir, wie er die Augen öffnet, mich ansieht und mühsam sagt, nein, sagt Peter. Da merkte ich, dass er völlig wach war. Ich sagte ihm, Heiliger Vater, segnen Sie mich. Er hob einen Moment die rechte Hand, die fiel ihm herunter. Ich sagte, das reicht mir, Heiliger Vater, das ist mir ein wertvolles Andenken an Sie. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er mich ansah, der Blick eines glücklichen Menschen. Das ist meine letzte Erinnerung an Johannes Paul II.
Lo sguardo di una persona felice, di una persona contenta, ed è l'ultimo ricordo che ho di Giovanni Paolo II.
Über dem nächtlichen Petersplatz läutet die Totenglocke. Der langjährige Pressesprecher Johannes Pauls, Joaquín Navarro Valls, bestätigt den Journalisten, der Papst ist tot.
The Holy Father, John Paul II, died this evening at 9:37 in his private apartment.
26 Jahre eines der längsten Pontifikate in der Kirchengeschichte ist zu Ende.
Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich Christine Seuss. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Sendung von Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.